Freunde der Naturwissenschaften, in dieser Folge kommt ihr hoffentlich so richtig auf eure Kosten. Hier geht es nämlich gleich um Krümelstrukturen, Mini-Organismen und Regenwürmer und wie sie gemeinsam unseren Boden zu einem wahren Wunderding machen, das ganz viel kann, unter anderem unser Klima schützen. Warum und wie wir dafür Mikroplastik unbedingt aus dem Boden raushalten sollten, das sagt uns gleich der Bodenforscher Frederik Büchs. Und danach bleiben wir unter der Erde, nämlich bei unseren Gasnetzen. Die sollen, da ist jetzt ein Plan bekannt geworden, perspektivisch stillgelegt werden. Was das für Menschen mit Gasheizung bedeutet, hört ihr am Ende dieser Gradmesser-Folge. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht habt ihr es auch mitverfolgt. In Ottawa in Kanada wird gerade über ein weltweites UN-Abkommen gegen Plastikmüll verhandelt. Wenn wirklich alles klappt, dann gibt es bis Ende des Jahres einen fertigen Text dafür und notwendig wäre es auf jeden Fall, denn wir Menschen verschmutzen aktuell allein die Weltmeere jedes Jahr mit rund 13 Millionen Tonnen Plastikmüll. Und da sind wir auch schon an dem Punkt, den ich machen möchte. Wenn wir über Plastikmüll sprechen, dann sprechen wir meistens über Gewässer. Und ich habe auch als erstes eine Meeresschildkröte im Kopf, die zwischen vielen Plastikflaschen schwimmt. Dabei haben wir hier in Deutschland auch ein richtig dickes Plastikproblem, und zwar direkt unter unseren Füßen. Jedes Jahr geraten nämlich tausende Tonnen Mikroplastik in unseren Boden. Und das ist aus vielen Gründen schlecht, auch für unsere Klimaschutzziele. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Frederik Büchs uns jetzt sagt, was Mikroplastik in unserem Boden anstellt und vor allem, was wir tun können, dass es gar nicht erst dort hinkommt. Frederik Büchs ist promovierter Bodenforscher. Er forscht an der TU Berlin als einer der wenigen Forscher in Deutschland schon seit Jahren dazu, was Mikroplastik im Boden für Folgen hat. Herr Büchs, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
Herr Büchs, was fasziniert Sie am Boden?
Oh, einiges. Ich finde Böden wahnsinnig spannend, weil sie Physik, Chemie und Biologie vereinen. Wenn ich mir den Wasserhaushalt von Böden angucke, zum Beispiel in der Landwirtschaft, dann ist das Physik. Wenn ich mir überlege, wie Schadstoffe im Boden gespeichert oder ins Grundwasser weitergeleitet werden, dann ist das Chemie. Wenn ich mir anschaue, wie Schadstoffe umgesetzt werden oder wie wir Lebensmittel produzieren oder einfach Ökosysteme am Leben halten, dann spielt die Biologie eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und darüber hinaus gehen wir halt mit Böden um. Das heißt, das ist ein politisches Thema. Also Böden sind mehr als der Dreck unter unseren Füßen, sondern sie sind wirklich, wirklich sehr, sehr spannend.
Und warum ist es denn so wichtig, dass es unserem Boden gut geht?
Wenn wir uns die Flächennutzung in Deutschland anschauen, dann haben wir zu einem großen Teil Agrarstandorte, das heißt Acker- und Gartenbau, Obstanbau, Zierpflanzenanbau in kleineren Mengen. Und die sind wichtig, jetzt die Zierpflanzen vielleicht nicht für unsere Lebensmittelversorgung, das ist ganz klar, aber wir haben auch große Waldstandorte, die für den Klimawandel wichtig sind. Wir haben Moore, die in letzter Zeit auch an Bedeutung gewonnen haben, wo es darum geht, zum Beispiel Flächen wieder zu vernässen, um die CO2-Bilanz der Landschaft zu verbessern. Und wir haben natürlich auch Grünland, das zum Beispiel für die Tierhaltung wichtig ist, aber eben auch für die Kohlenstoffspeicherung im Boden.
Aber offenbar macht Mikroplastik dem Boden eben Probleme. Was genau ist denn Mikroplastik und was macht das da unter unseren Füßen?
Mikroplastik ist, wie der Name schon sagt, mikrokleines Plastik. Das ist Plastik nach Definition, das 1 Mikrometer bis 5 Millimeter groß ist. Das klingt erstmal seltsam, weil Mikro sollte ja eigentlich nur bis 1 Millimeter, also 1000 Mikrometer gehen. Aber irgendwann am Anfang, als die Mikroplastikforschung begann, hatte irgendwer ein 5-Millimeter-Sieb. Und deshalb haben wir jetzt tatsächlich diese Größen.
Das ist ja lustig, dass das an sowas liegt.
Ja, so ungefähr muss es gewesen sein. Vielleicht habe ich auch eine Urban Legend gestartet.
Und was machen diese kleinen Plastikteilchen in unserem Boden?
Die sind da erstmal, nachdem wir sie eingetragen haben. Und werden, weil sie wie alle andere organische Substanz im Boden einfach rumliegen, vom Bodenleben zum Beispiel gefressen. Wir haben an unserem Fachgebiet vor einigen Jahren eine Metastudie erstellt. Eine Metastudie ist eine Studie, die andere Studien untersucht. Und dabei haben wir uns über 70 Studien angeschaut, in denen in verschiedenen Ländern auf der Welt im Labor verschiedene Bodenorganismen mit Mikroplastik in Berührung kamen. Und all diese Studien oder viele dieser Studien haben festgestellt, dass das Bodenleben dadurch geschädigt wird. Das kann sowas sein, wie dass sie sich in geringerer Zahl fortpflanzen, eine geringere Körpergröße haben, nicht so beweglich sind, das heißt geschwächt, wahrscheinlich in ihrem Energiestoffwechsel. Sie haben Entzündungen im Magen-Darm-Bereich und ein verändertes Mikrobiom ihres Magen-Darm-Trakts. Das heißt, ihre Darm-Mikroflora hat sich auch verändert durch die ständige Aufnahme von Mikroplastik. All diese Studien haben zwar, weil es im Labor nicht anders geht, über kurze Zeit mit hohen Mikroplastikkonzentrationen gearbeitet. Aber es ist sehr gut denkbar anhand der Ergebnisse, dass wenn das Bodenleben über längere Zeit geringeren Konzentrationen ausgesetzt ist, so wie wir sie in Ökosystemen finden, auch Schaden nehmen wird.
Also verstehe ich das richtig? Der Regenwurm, sage ich jetzt mal, der nimmt dieses Mikroplastik auf und das macht ihm dann Bauchschmerzen, platt formuliert.
Ja, es vergiftet ihn oder es schädigt ihn, indem es seinen Darm mechanisch stört. Das ist dann eben nicht ein toter Regenwurm, sondern Bodenorganismen, und hier nehmen wir einfach den Regenwurm jetzt mal stellvertretend, haben eine Funktion in dem Ökosystem. Der Regenwurm ganz besonders. Der Regenwurm ist wie so ein kleiner Bioreaktor, der nimmt vorne den Boden auf, zusammen mit totem Pflanzenmaterial und Bakterien. Und im Regenwurm ist es ein kleines bisschen feuchter und ein kleines bisschen wärmer als in der Umgebung. Und das lässt die Bodenbakterien, die er aufgenommen hat, florieren. Und die verarbeiten jetzt die organische Substanz im Regenwurm. Und was der Regenwurm hinten auskackt, die Wurmlosung, das bildet die Grundlage für Bodenstruktur. Und was ist Bodenstruktur? Ich seh deinen Blick. Bodenstruktur ist, das kennen wir alle, wenn man eine Handvoll Boden nimmt, dann findet man da so ein Krümelgefüge, so Krümel. Und die kann man zwischen den Fingern zerdrücken und die zerfallen dann in Einzelpartikel. Dieses Krümelgefüge, das nennt man Bodenaggregate. Und je stabiler die sind, desto mehr kann man sagen, okay, der Boden kann gut Nährstoffe, kann gut Wasser speichern, ist stabil gegen mechanische Erosion. Also zum Beispiel dagegen bei Unwettern weggeschwemmt zu werden. Mhm. Er kann besser, weil er lockerer lagert, besser durchwurzelt werden durch Pflanzen, ist deshalb besser als Pflanzenstandort geeignet. Und diese Funktion kann der Boden nur bereitstellen, wenn das Bodenleben ihn dahin bringt, dass sich diese Bodenstruktur bildet.
Und durch das Mikroplastik im Boden werden die Organismen geschwächt, die dafür sorgen, dass dieses Krümelgefüge auch ordentlich bestehen bleibt und einigermaßen stabil ist. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, dass es ordentlich aufgebaut wird. Genau, das wäre sozusagen ein Wirkungsmechanismus, über den das Bodenleben bewirkt, dass der Boden fruchtbar ist.
Sie haben ja vorhin auch aber darauf hingewiesen, dass unsere Böden zum Beispiel als CO2-Speicher auch funktionieren. Wieso kann denn ein Boden dann, wenn mehr Mikroplastik drin ist, auf einmal nicht mehr so viel CO2 aufnehmen?
Vom Mechanismus her würde es so funktionieren. Der Regenwurm baut normalerweise die organische Substanz, zum Beispiel tote Blätter, in diese Krümelstruktur des Bodens ein. Innerhalb dieser Aggregate ist der Abbau dieser organischen Substanz durch die allgegenwärtigen Bodenorganismen etwas gehemmt. Da kommen nicht so leicht Nährstoffe rein, Schadstoffe wieder raus. Das Bodenmikrobiom, also die Bodenbakterien, fahren ihren Stoffwechsel so ein bisschen runter. Und wenn diese Aggregate aber nicht existieren oder zerstört werden, dann liegt die organische Substanz frei und kann leichter durch die Mikroorganismen im Boden abgebaut werden. Und nun ist es naheliegend, dass wenn Regenwürmer gesundheitlich gestört werden und ihre Funktionen für das Ökosystem nicht mehr ausführen können, organische Substanz schlechter in diese Aggregate, in die Krümelstruktur eingebaut wird und dann leichter wieder zu CO2 wird. Und wenn wir jetzt überlegen, dass Mikroplastik selbst in kleinen Mengen über lange Zeiträume negative Effekte auf das Bodenleben hat, dann ist es, auch wenn es dazu noch keine umfassenden Studien gibt, von der Logik her naheliegend, dass wir damit die CO2-Speicherung unseres Bodens stören könnten.
Sie formulieren sehr vorsichtig. Ich glaube, das müssen Sie als Wissenschaftler auch einfach machen. Es gibt da andere, die sagen das schon ein bisschen überzeugter quasi, aber ich glaube, das ist einfach notwendig, eben wenn man nicht so eine ganz breite Studiengrundlage hat, dass man dann eben auch sagt, ich verkaufe das jetzt nicht als hundertprozentig geprüfter Fakt, sondern eben als eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, oder?
Ja klar, ich muss in meiner Funktion vorsichtiger formulieren, aber ich sage trotzdem, Leute, seid vorsichtig mit dem Boden.
Mhm. Ich fasse es nochmal zusammen. Also Mikroplastik führt dazu, dass der Boden mal weniger stabil ist, also dass er leichter weggeschwemmt werden kann, dass er weniger fruchtbar ist, weil nicht mehr so viel Vielfalt im Bodenleben herrscht und er kann auch nicht so viel Wasser speichern. Ist das richtig?
Das können bei ausreichend hohen Mengen von Mikroplastik, die den Boden kontaminieren, die Effekte sein, ja.
Ist denn der Boden in Deutschland überall davon betroffen?
Er ist unterschiedlich stark betroffen. Also wir haben vor einiger Zeit eine zweite Studie gemacht, in der wir uns einfach mal angeschaut haben, wie viel Mikroplastik finden verschiedene Studien, die weltweit durchgeführt wurden, in den jeweiligen Böden. Und dabei haben wir herausgefunden, dass wir im Schnitt weltweit auf Böden, die sich in der Nähe von menschlichen Siedlungsgebiet befinden, also im Agrarraum oder in Städten, ungefähr 1 Milligramm Mikroplastik pro Kilogramm Bodentrockenmasse finden. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass wenn wir 1 Kubikmeter Boden haben, das kann man sich gut vorstellen, 1 mal 1 mal 1 Meter Kantenlänge, dann ist von diesem großen Würfel ungefähr ein Würfel von 1 Zentimeter Kantenlänge schon Plastik.
Mhm.
Das ist die Konzentration, die wir im Schnitt weltweit haben. Und dann haben wir aber entlang von Straßen aufgrund des Reifenabriebs sehr viel höhere Konzentrationen, die können 1000-mal höher liegen. Und auch in Industriegebieten und an gartenbaulichen und Agrarstandorten, wo sehr viel Plastikmaterial verwendet wird, finden wir höhere Konzentrationen. Die können auch 10-mal so hoch sein.
Wenn ich ein Problem habe und ich will es lösen, dann ist es ganz gut, auch einfach zu wissen, was ist denn so die Quelle dieses Problems. Und deswegen würde ich jetzt gerne von Ihnen wissen, wie kommt denn eigentlich das Mikroplastik überhaupt in unseren Boden rein?
Es gibt Wege, die besonders prominent sind. Prominent, weil viel Mikroplastik dadurch in Böden gerät und weil sie sehr häufig vorkommen, weltweit und auch in Deutschland. Der erste Punkt ist die Aufbringung von Klärschlamm in der Landwirtschaft. Das ist etwas, was eigentlich wünschenswert ist, weil Klärschlämme sind ja eigentlich etwas, was wir zurückbringen wollen auf die Felder. Die bestehen ja zu einem großen Teil aus häuslichen Abwässern und die wiederum aus den Fäkalien von Menschen, die Produkte vom Land gegessen haben. Das heißt, dadurch können wir eine ganze Reihe von Mikronährstoffen wieder auf die Felder zurückbringen. Allerdings kontaminieren wir die Klärschlämme durch alle möglichen Sachen, zum Beispiel durch industrielle Abwässer an manchen Stellen, auch durch Mikroplastikfasern aus Waschmaschinen.
Mhm.
Die sind dann in den häuslichen Abwässern mit drin oder durch Regenwasserabfluss von den Straßen, wo dann eine ganze Menge von Mikroplastik aus Reifenabrieb drin ist. Dieses Mikroplastik bringen wir dann auf die Felder auf. Das ist einer der Gründe, warum die Nutzung von Klärschlämmen in der Düngemittelverordnung stärker reglementiert ist und auch in manchen Bundesländern gar nicht mehr vorgesehen ist.
Das heißt, wir sollten eigentlich besser künftig gar keinen Klärschlamm mehr auf die Felder aufbringen.
Nee, mein Wunsch wäre, all die Kontaminationspfade, die in den Klärschlamm führen, zu eliminieren, um weiter Klärschlämme aufbringen zu können.
Gut, dann habe ich jetzt zum Beispiel gerade verstanden, dass der Reifenabrieb im Klärschlamm ein Problem ist. Jetzt werden wir aber wahrscheinlich perspektivisch nicht alle aufhören, Auto zu fahren. Was gäbe es denn da für eine Möglichkeit, das rauszuhalten, den Reifenabrieb aus unserem Abwasser? Gibt es da bessere Filter oder gibt es bessere Reifen aus anderem Material? Was kann man da machen?
Das sind alles Sachen, die noch in den Kinderschuhen stecken. Es gibt Forschungsansätze zur Filtration von Straßenabwässern direkt in den Gullis. Es gibt Ansätze zu biologisch abbaubaren Kunststoffen, wobei ich nicht weiß, inwieweit die sich auf Reifentechnologie umsetzen lassen. Das ist einfach nicht mein Schwerpunktgebiet. Grundsätzlich müssen wir, wenn wir den Eintrag von Mikroplastik über verschiedene Eintragspfade verhindern und reduzieren wollen, uns diese Eintragspfade Stück für Stück anschauen und gucken, an welchem Punkt können wir möglichst effizient die Produktion oder den Eintrag von Mikroplastik reduzieren.
Wollen wir das vielleicht noch ein bisschen machen? Sie haben ja gerade den Klärschlamm genannt. Was gibt es denn noch für andere Quellen? Oder wie war das? Eintragspfade.
Eintragspfade, ja.
Für das Mikroplastik.
Genau, also wenn wir kurz noch beim Eintragsfahrt über Klärschlämme bleiben. Wir haben ja die Möglichkeit, da gibt es jetzt mittlerweile auch Filtersysteme für Waschmaschinen, die aus Textilien stammenden Plastikfasern schon in der Waschmaschine rauszufiltern, sodass sie gar nicht in die Klärwerke gelangen. Mhm. Wir können uns überlegen, Naturfaserprodukte zu tragen, aber darüber hinaus ist es relativ schwer, in diesem Bereich Kleidung etwas zu machen. Vielleicht über bioabbaubare Kunststoffe, aber wir wollen ja auch nicht, dass sie sich an unserem Körper abbauen.
Mhm. Wenn wir das mal aufteilen, dann lässt sich ja sagen, es gibt also eine ganze Menge an Mikroplastik, was eben in die Böden gerät, ohne dass wir das wollen, also das unabsichtlich in die Böden gerät. Es gibt aber, das habe ich jetzt in der Vorbereitung gelernt und da war ich ziemlich erstaunt, es gibt durchaus auch einen beträchtlichen Anteil an Mikroplastik, der da absichtlich reingerät in der Landwirtschaft. Und da frage ich jetzt mal ganz naiv, warum machen denn Bäuerinnen und Landwirte das, wenn sie sich ja damit eigentlich perspektivisch die eigene Erwerbsgrundlage kaputt machen?
Weil es teilweise sehr wichtig ist. Zum Beispiel ein großer Eintragspfad in der Landwirtschaft sind Mulchfolien. Das sind diese schwarzen, manchmal weißen, manchmal grünen Planen und Netze, die im Gartenbau verwendet werden. Die sieht man manchmal von der Straße aus. Mhm. Im Spargelbau hat man das zum Beispiel. Und die bestehen aus Polyethylen oder auch aus verschiedenen Biokunststoffen. Die werden in der Landwirtschaft verwendet, damit der Boden seine Feuchtigkeit hält, im Frühjahr ein bisschen wärmer ist, wenn die Sonne auf die Plastikplanen scheint und die Kultur vor Unkraut schützt, das zwischen den Pflanzen wächst und die auch überwuchern kann. Für den Gartenbau ist das sehr, sehr wichtig, aber während des Jahres scheint halt die Sonne die ganze Zeit drauf und UV-Strahlung zersetzt Plastik. Dadurch wird es brüchiger, krümelt und gerade beim Entfernen der Folien bleibt Plastik auf dem Acker zurück.
Sie haben ja gerade die Spargelfelder, die man am Straßenrand sieht, angesprochen. Ich sehe die auch. Ich esse übrigens gerne Spargel. Ich war ja davon ausgegangen, dass diese Folien, die man da verwendet, eben wirklich vollständig abbaubar sind und dass das deswegen auch unproblematisch ist. Das ist also aber nicht der Fall?
Nee, das hängt damit zusammen, dass manche Folien gar nicht auf Abbaubarkeit ausgelegt sind. Das wären so die traditionellen Folien. Und dann gibt es eine Reihe von Folien aus bioabbaubaren Kunststoffen. Die sollen sich halt nicht abbauen während der Anbausaison, sondern am liebsten danach. Und das alles ist ein sehr kompliziertes Thema und führt dazu, dass selbst bei bioabbaubaren Kunststoffen sehr viel Kunststoff im Boden verbleiben.
Heißt es denn, dass dann zum Beispiel die Tüte, die ich für meinen Biomüll zu Hause verwende, bevor ich den dann in die Biotonne bringe im Hof, dass die vielleicht auch gar nicht so gut ist, obwohl da drauf steht, biologisch abbaubar, also dass ich das vielleicht besser auch nicht machen sollte?
Also mir hat man mal gesagt, schütte die aus. Ich habe zu Hause jetzt eine kleine Tonne, also so einen kleinen Plastikeimer, der ist meine Biomülltüte und mit dem gehe ich immer runter zum Biomüll und schütte den dann in den Eimer rein.
Noch eine Sache, die ich spannend fand, die ich gelernt habe. Einmal werden Felder mit Folien abgedeckt, damit die Feuchtigkeit drin bleibt. Das haben Sie mir gerade erklärt. Dann ist es aber auch so, dass ja sogar Dünger oder Samen sogar mit Kunststoff umhüllt werden und der dann auch im Boden bleibt. Warum macht man denn das?
Ja, das sind die Coatings. Bei Düngemitteln ist es so, dass wenn man mineralisch düngt, dann soll sich dieser Dünger ja nicht sofort auflösen und sofort verfügbar sein, sondern peu à peu.
Also eigentlich, weil man weniger Dünger einsetzen möchte.
Weil man ihn gerichteter über längere Zeit einsetzen will. Dadurch verhindert man zum Beispiel den Austrag ins Grundwasser oder den Austrag in gasförmiger Form. Das hat jetzt aber den Nachteil, oft schafft man sich ja mit dem Lösungsversuch eines Problems ein neues Problem. Und das hat jetzt den Nachteil, dass diese Coatings, diese Kunststoffhüllen, als Bruchstücke im Boden zurückbleiben können. Mhm. Und das ist tatsächlich auch, da sind wir bei dem dritten großen Eintragspfad neben Klärschlamm und Mulchfolien, eben die Düngemittelcoatings.
Und wie lässt sich sowas verhindern? Weil Sie haben es ja gerade beschrieben, eigentlich ist das ja ein sinnvoller Ansatz gewesen, nicht zu viel Dünger auf die Felder zu kippen.
Mhm. Bioabbaubare Kunststoffe wäre eine Möglichkeit.
Von dem wir gerade gelernt haben, dass sie schwierig sind.
Aber da gibt es ja auch Entwicklung. Das ist so quasi der Teil von mir, der hofft, dass die Entwicklung da erfolgreich ist. Und es gibt eine Reihe erfolgsversprechender Projekte gerade, also Forschungsprojekte auf Bundesebene. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, die von vielen Biolandwirtinnen genutzt wird, organisch zu düngen. Das heißt mit Kuhmist, Komposten, irgendwas.
Jetzt hat Mikroplastik ja die unschöne Eigenschaft, sehr, sehr haltbar zu sein. Das heißt, das, was jetzt drin ist, ist auch erstmal drin und bleibt da drin. Ist das denn perspektivisch ein Problem, weil sich das immer mehr anhäuft? Oder kriegt man das vielleicht irgendwie wieder raus? Oder was heißt das denn für unsere Versuche, unsere Bodenqualität ja eigentlich, jetzt mal im Blick auf Mikroplastik, zu verbessern?
Es gibt derzeit keinen Ansatz, auch keine Idee, wie man Mikroplastik aus dem Boden wieder rauskriegt, ohne den Boden massiv zu schädigen. Das Problem ist, dass der Teil des Mikroplastiks, der besonders schädlich zu sein scheint für Bodenorganismen und für die Bodenstrukturbildung, die Partikel kleiner als 100 Mikrometer sind. Der Rest ist größer. Und dieses größere Mikroplastik wird sich mit der Zeit zersetzen, wird in kleinere Fragmente zerbrechen und dann haben wir mehr Mikroplastik. Wir wissen, dass Mikroplastik sich sehr, sehr langsam im Boden abzubauen scheint. Da reden wir von Schätzungen, die zwischen 10 im allerbesten Fall und weit über 100 Jahren liegen. Gleichzeitig sorgen wir immer noch für einen Nachschub. Das heißt, es wäre sehr, sehr klug, diese Nachschubwege zu reduzieren oder komplett zu verhindern, wo es sich verhindern lässt. Und darüber hinaus müssen wir, glaube ich, mit dem Grad an Kontamination klarkommen, den wir bereits erzeugt haben. Das ist nicht das, was man hören will, aber es ist furchtbar so.
Ja, ich versuche es trotzdem nochmal. Gibt es trotzdem etwas, was die Bodenqualität auf andere Art und Weise zumindest wieder verbessern oder das Bodenleben stärken kann, wenn wir schon damit leben müssen, dass wir das Mikroplastik erstmal eben nicht wieder rauskriegen?
Ja, dazu gehört sicherlich die Einbringung von zum Beispiel von organischer Substanz. Was heißt das? Das heißt, dass wir entweder organische Substanz direkt einbringen über Komposte oder anderes Pflanzenmaterial, das noch nicht so stark abgebaut ist. Das sorgt dafür, dass das Bodenleben zu fressen hat und diese organische Substanz dann auch in die Bodenstruktur einbaut, in das Krümelgefüge. Ein anderer Weg dorthin, dieses Ziel zu erreichen, ist etwas, das nennen Landwirte manchmal, Gärtnerinnen manchmal den immergrünen Acker. Habe ich in letzter Zeit relativ häufig gehört. Und das bedeutet einfach, dass man das ganze Jahr über dafür sorgt, dass der Boden mit Pflanzen bedeckt ist. Nutzpflanzen und Pflanzen, die darunter wachsen, die vielleicht die nächste Generation von Nutzpflanzen sind, sodass sich permanent lebende Wurzeln im Boden befinden. Und die versorgen den Boden mit Nährstoffen, versorgen das Bodenleben mit Nährstoffen, nehmen natürlich auch Nährstoff aus dem Boden raus, das heißt transportieren sie. Das heißt, es macht das ganze System dynamischer und das Ökosystem Ackerboden lebendiger.
Herr Büchs, zum Schluss, was tun Sie denn selber oder was würden Sie den Menschen, die uns jetzt gerade zuhören und gerne auch mir empfehlen, was wir machen sollten, um eben im Sinne unserer Bodengesundheit das Einbringen von Mikroplastik zu verhindern oder wenigstens zu vermindern?
Diese Frage ist gemein, wenn ich vorher gefragt wurde zu verschiedenen Methoden, wie man überhaupt gegen Mikroplastik vorgehen kann, dann erscheinen nämlich die Sachen, die wir als Individuen tun können, relativ mickrig. Ich kann versuchen, meine Textilfasern in der Waschmaschine rauszufiltern. Ich kann versuchen, weniger Müll wegzuschmeißen. Das Problem ist, die meisten Eintragspfade für Mikroplastik sind gleichzeitig Nutzungspfade, die halt in unserem derzeitigen Produktionssystem notwendig sind. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich kaufe kein Gemüse mehr, das von einem Gartenbaubetrieb stammt, der Plastikmulchfolien verwendet, weil die sind einfach notwendig. Und ich sehe auch nicht, ob das jemand ist, der sehr bedacht die Folien wieder einholt oder recycelbare Materialien verwendet oder sowas. Ne? Ich habe da wenig Zugriff drauf als Individuum. Also es ist eine Sache, die muss von den Wasserbetrieben, von den Landwirten und von der Politik geregelt werden. Aber in den letzten Jahren sieht man auf jeden Fall, dass auf Bundes- und internationaler Ebene verschiedene Regelungen zur Reduzierung von Plastikeinträgen in die Umwelt stattfanden. Es betrifft in den meisten Fällen nicht das Mikroplastik, sondern das große Plastik. Aber eine wissensbasierte öffentliche Diskussion, an der wir halt als Individuen teilnehmen, sorgt dafür, dass politische Entscheidungen möglich werden, die vielleicht am Ende dazu führen, dass wir weniger Mikroplastik in unsere Böden eintragen.
Dann hoffe ich doch mal, dass unser Gespräch auch dazu beigetragen hat. Herr Büchs, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke ebenfalls.
Frederik Büchs war das. Ich nehme diese Folge kurz vor der entscheidenden Abstimmung im EU-Parlament auf, Aber wenn nicht etwas komplett Unerwartetes passiert ist, dann wird in Brüssel, wenn ihr diese Folge hört, einerseits eine verschärfte Verpackungsverordnung verabschiedet worden sein, was gut ist, und gleichzeitig werden Regeln für die Landwirtschaft, die dem Bodenschutz dienen sollten, wieder gelockert worden sein, was schlecht ist. Vor der EU-Wahl Anfang Juni werden wir deshalb im Gradmesser auch noch ausführlich darauf schauen, ob der Klimaschutz in Europa dem EU-Wahlkampf geopfert wird. Aber jetzt schauen wir noch, wie angekündigt, auf die Gasnetze in unserem Boden. Um die herrscht gerade ziemlich viel Aufregung, denn aus dem Bundeswirtschaftsministerium ist ein Plan bekannt geworden, wie Gasverteilnetze in Deutschland perspektivisch rückgebaut oder in jedem Fall stillgelegt werden sollen. Das deutsche Gasnetz ist riesig. 500.000 Kilometer Rohre liegen da im Boden. Und das liegt eben auch daran, dass ungefähr die Hälfte der Wohnungen in Deutschland im Moment noch mit Erdgas heizt. Damit soll aber im Zuge der Wärmewende bis spätestens 2045 Schluss sein. Und Alina Rappoport vom Tagesspiegel Background Energie und Klima erklärt uns jetzt freundlicherweise, ob wir also tatsächlich die Gasnetze in Zukunft nicht mehr brauchen und was das eigentlich für diejenigen von uns bedeutet, die sich gerade eine neue Gasheizung eingebaut haben. Hallo Alina, schön, dass du da bist.
Hallo Ruth.
Alina, warum will das Wirtschaftsministerium denn die Gasnetze stilllegen lassen und ist das jetzt eigentlich so sinnvoll?
Das Bundeswirtschaftsministerium macht sich jetzt Gedanken darüber, wie eine Gesetzgebung um die Stilllegung und den Rückbau von Gasnetzen aussehen kann. Die Idee ist, wir wollen 2045 klimaneutral werden. Also bis dahin brauchen wir einfach das fossile Erdgas gar nicht mehr. Wir wollen elektrifizieren, wir wollen auf Wärmepumpen setzen und auf Fernwärme. Und da brauchen wir perspektivisch dieses Gas einfach nicht. Und im Übrigen, die ganze in anderen EU-Länder müssen sich um genau diese Frage auch sorgen. Denn es gibt eine EU-Richtlinie, die verlangt, dass die Länder sich um die Stilllegungspläne kümmern müssen. Sinnvoll ist das, denke ich, auf jeden Fall, weil einfach wir einen Großteil dieses großen Gasnetzes in Zukunft nicht mehr brauchen werden. Da gehen zwar immer noch so ein bisschen die Meinungen auseinander, aber ein großer Teil der Wissenschaftler sagt, ja, wir werden nur noch einen ganz kleinen Teil unseres heutigen Gasnetzes brauchen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob man die Erde aufbuddeln muss und diese ganzen großen Rohre rausnehmen, also eben das Gasnetz zurückbauen muss. Da muss man tatsächlich überlegen, inwiefern das sinnvoll ist, denn das ist natürlich mit sehr hohen Kosten verbunden.
Wie ist es denn jetzt für jemanden, der sich tatsächlich nochmal eine neue Gasheizung hat einbauen lassen? Im vergangenen Jahr waren das, glaube ich, so viele wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Kann es dann diesen Menschen passieren, dass einfach dann aber doch irgendwann das Gasnetz halt stillgelegt, der Anschluss gekappt wird und sie nicht mehr heizen können?
Neue Gaskunden, aber auch alte bestehende Gaskunden müssen jetzt erstmal nicht befürchten, dass sie morgen nicht mehr versorgt werden. So wird das nicht aussehen. Ja, das Bundeswirtschaftsministerium möchte die Möglichkeit schaffen, dass den Gaskunden sowohl gekündigt werden kann, als auch neue nicht angeschlossen werden. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Da wollen sie auch lange Vorlaufzeiten ermöglichen und da wollen sie auch erstmal feststellen, wie lang ist dann eine gute Vorlaufzeit. Zum Beispiel die Augsburger Stadtwerke haben ja bereits einigen Gaskunden mitgeteilt, dass sie sie nicht mehr beliefern wollen, aber das ist dann erst in 10 Jahren. So eine Frist wäre denkbar, aber vielleicht wird sie länger oder kürzer, da muss man einfach abwarten.
Was in dieser Debatte über Gasnetze, Gasheizungen auch immer wieder angesprochen wird, ist ja der Wasserstoff. Und wir wollen ja auch generell eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen in Deutschland. Würde es da nicht Sinn machen, die bestehenden Gasnetze und die bestehende Struktur einfach dafür zu benutzen?
zunächst ist es erstmal unwahrscheinlich, dass mit Wasserstoff geheizt werden wird, zumindest nicht in großem Maße, weil das wird einfach ineffizient werden und sehr teuer für die Kunden wahrscheinlich. Und daher sollte man auch zum Beispiel H2-Ready-Gasheizung erst mit Vorsicht genießen. Mhm. Wenn aber gar nicht mit Wasserstoff geheizt werden soll, dann macht es auch absolut keinen Sinn, das gesamte Gasnetz hin zu Wasserstoff zu transformieren. Ob das geht, also das ist wahrscheinlich möglich, zumindest unter Laborbedingungen sieht das gut aus. Aber ob das dann in der Praxis funktioniert, wie viel Wartungsaufwand damit einhergeht, das muss man jetzt erstmal abwarten. Und es soll ja sowieso ein Wasserstoffkernnetz entstehen. Und das ist dann erstmal so der Feldversuch, inwiefern Wasserstoff dann über lange Strecken gut transportiert werden kann und dann erstmal zur Industrie und zu den Kraftwerken kommt, wo Wasserstoff tatsächlich Zukunft haben sollte.
Alina Rappaport war das. Wie heizt ihr eigentlich zu Hause? Auch mit Gas? Oder vielleicht schon mit einer Wärmepumpe? Auf Spotify habe ich dazu eine Umfrage. Macht mit! Letztes Mal wollte ich übrigens wissen, wie ihr so mobil seid. Und die Mehrheit von euch, die mitgemacht hat, fährt Fahrrad. Über eure Kritik, Fragen oder Anregungen freue ich mich unter gradmesser@tagesspiegel.de und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Sie erscheint am 10. Mai. In diesem Sinne, alles Gute für euch. Ich bin Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.